ora et labora. Doch die Benediktsregel ist mehr. Sie beschreibt das Leben der Mönche bis ins Detail. Und diese Benediktsregel kann auch für Menschen außerhalb des Klosters hilfreich sein. Pater Mauritius Honecker aus dem Kloster Einsiedeln betrachtet mit uns die für uns alle im weltlichen Leben relevanten Themen wie Regelverstöße, Schuld und Fehlern aus der Optik des heiligen Benedikt. Durch die Sendung mit dem Titel Strategien für den Umgang mit Schuld in der Regel des heiligen Benedikt begleitet sie ihre Andrea Marti. Und nun begrüße ich Pater Mauritius bei Radio Gloria ganz herzlich und Radio Gloria wünscht Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem heiligen Benedikt viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es freut mich, dass ich Ihnen heute etwas über die Strategien für den Umgang mit Schuld in der Regel des heiligen Benedikt erzählen darf. Wir beginnen mit einer kleinen Einleitung. Zuerst, wer ist der heilige Benedikt? Er ist ein Mann aus dem 5., 6. Jahrhundert. Die Lebensdaten sind 480 bis 547 nach Christus. Er lebte in Italien, genauer gesagt in der Region Umbrien. Seine Heimatstadt ist Norcia, Nursia auf Italienisch. Er hatte verschiedene Stationen in seinem Leben. Zuerst machte er in Rom ein Studium, dann wurde er Eremit, zog sich also in die Einsamkeit zurück, als Einsiedler in eine Höhle in der Region von Subiaco, einer heutigen Stadt etwas südlich von Rom. Und nach 3 Jahren als Eremit, als Einsiedler in der Höhle, begann er Klöster zu gründen und mit anderen Mönchen zusammen in einer Gemeinschaft zu leben. Er kennt also aus eigener Erfahrung sowohl das eremitische Leben als auch das Leben in der Gemeinschaft, das zönobitische Leben. Am Ende seines Lebens, gegen die Mitte des 6. Jahrhunderts, schrieb Benedikt seine Lebensweisheit, seine Erfahrungen im Zusammenleben mit anderen Mönchen nieder. Damals war er Abt im Kloster Monte Cassino auf einem Hügel, auf einem Berg zwischen Rom und Neapel. Und für dieses Kloster, dem er vorstand, schrieb er die Regel, seine Lebensweisheit, seine Erfahrung packte er in diese Regel. Und diese Regel ist natürlich nach ihm benannt, Benediktsregel. Was ist die Benediktsregel? Wie gesagt, ein lateinischer Text aus dem 6. Jahrhundert, von Benedikt ursprünglich für sein Kloster Monte Cassino geschrieben. Die Regel, die zuerst nur für ein einziges Kloster gedacht war, hatte dann eine riesige Ausbreitung erfahren, vor allem dann im 9. Jahrhundert unter den Karolingern erklärte Kaiser Ludwig der Fromme die Benediktsregel zur allgemeingültigen Regel in seinem Reich, im Fränkischen Reich. Und so wurde die Benediktsregel maßgebend für alle Klöster in Westeuropa. Bis später dann neue Orden entstanden, aber seit dem 9. Jahrhundert bis zum Aufkommen dann der Franziskaner, Dominikaner, ist die Benediktsregel die alleingültige Regel in den Klöstern Westeuropas. Auch der erste Bewohner von Einsiedeln, der Mönch Meinrad, der im 9. Jahrhundert lebte, der 861 starb. Auch er war ein Benediktinermönch. Er war eingetreten ins Kloster Reichenau auf der Insel im Bodensee und zog sich später dann hier nach Einsiedeln in den damaligen finsteren Wald. Dieses Gebiet hier war noch nicht besiedelt, es gab noch kein Dorf, keine Zivilisation, sondern es war ein Urwald. In diesen finsteren Wald zog sich Meinrad als Einsiedler, als Eremit zurück. Nach seiner Ermordung kamen andere, die die Tradition des heiligen Meinrad an diesem Ort weiterführten, zuerst ebenfalls als Eremiten, und im Jahr 934 wurde das Kloster Einsiedeln gegründet von Eberhard, und von Anfang an, also von 934 an, ist es ein Benediktinerkloster, lebt also nach der Regel des heiligen Benedikt von Nursia. Und auch das Gymnasium, das wir haben, sollte nach dem Geist dieser Regel, nach der benediktinischen Spiritualität inspiriert sein und geprägt sein, sodass die jungen Menschen hoffentlich auch etwas von dieser langen Tradition der Gottsuche und des christlichen Lebens in einer Gemeinschaft mitbekommen in den 6 Jahren, die sie hier im Klostergebäude in die Schule gehen. Was steht in dieser Benediktsregel? Man kann sagen, ein Vorwort, das recht ausführlich ist, und 73 verschieden lange Kapitel. Das Oberthema ist sozusagen die Organisation des Klosterlebens. Wie funktioniert das? Was macht man als Mönch, als Kloster? Wie ist das alles organisiert? Und dann als Beispiel einige Teilbereiche, die der heilige Benedikt in seiner Regel ordnet, sozusagen den Tagesablauf. Wann stehen wir auf? Wann gehen wir in die Kirche für das Gebet? Wann beginnt die Arbeitszeit? Wann sind die Mahlzeiten angesetzt? Wann ist eine Zeit der Stille für die Lesung? Und so weiter. Das ist ein Teilbereich. Wie ist der Tag organisiert? Zweiter Teilbereich. Wie wird man Mönch? Wie funktioniert das bei einem Klostereintritt? Wie geht man da vor? Was geschieht mit den jungen Menschen, die Mönche werden wollen? Ein anderer Teilbereich ist dann die Abtswahl. Wie wird der Vorsteher einer Klostergemeinschaft bestimmt? Wie sollte er sein? Was sind die Kriterien für diese Auswahl? Ein anderer Bereich ist die Gästebetreuung. Der heilige Benedikt schreibt, auch in einem Kloster wird es nie an Gästen mangeln. Und das kann ich also wirklich auch bestätigen. Wir haben viele Besucher, viele Menschen, die sich auch für unser Leben interessieren, die auch teilnehmen möchten, wenigstens für eine gewisse Zeit mitleben möchten. Wie geht man mit den Gästen um, wenn sie ins Kloster kommen? Was ist ein Gottesdienst? Wie ist der aufgebaut? Welche Texte werden gelesen? In welcher Reihenfolge? Auch das hat der heilige Benedikt in seiner Regel geschrieben, aber auch nicht einfach beansprucht er Allgemeingültigkeit, sondern hat auch immer die Bescheidenheit zu sagen, wenn jemand eine bessere Ordnung kennt, wie er den Gottesdienst organisieren kann, dann ist das auch in Ordnung. Er macht hier also einen Vorschlag, einen guten Vorschlag, aber lässt auch die Freiheit, selber anzupassen und zu gestalten. Wie sind die Mahlzeiten organisiert? Wie viel? Wann? Das ist auch ein Thema. Und dann eben, was vielleicht heute für uns auch interessant ist, beim Thema Umgang mit Schuld in der Regel des heiligen Benedikt, das Thema der Strafen. Und zu diesem Thema wollen wir jetzt gehen, in einem ersten Teil, der sich damit befasst, wie gehen obere, wie geht die Klosterleitung um bei Regelverstößen? Welche Strategien schlägt der heilige Benedikt vor, wenn Mönche, Brüder sich nicht an die Regeln halten, wenn also objektiv sozusagen ein Fehler, eine Schuld vorliegt? Dazu möchte ich einen Abschnitt aus dem Kapitel 23 vorlesen, das Vergehen bei Verfehlungen. Es kommt vor, dass ein Bruder trotzig oder ungehorsam oder hochmütig ist, oder dass er murrt und in einer Sache gegen die Regel und die Weisungen seiner Vorgesetzten handelt. Wenn er sich also so als Verächter erweist, werde er nach der Weisung unseres Herrn einmal und ein zweites Mal im Geheimen von seinen Vorgesetzten ermahnt. Wenn er sich nicht bessert, werde er öffentlich vor allen zurechtgewiesen. Wenn er sich aber auch so nicht bessert, treffe ihn die Ausschließung, falls er einsehen kann, was diese Strafe bedeutet. Wenn er es aber nicht versteht, so treffe ihn eine körperliche Strafe. Und noch ein zweiter kurzer Abschnitt aus dem Kapitel 28 mit dem Titel Die Unverbesserlichen. Wenn ein Bruder öfter für ein Vergehen zurechtgewiesen und wenn er sogar ausgeschlossen wurde, sich aber nicht gebessert hat, verschärfe man die Strafe, das heißt, er erhalte noch Rutenschläge. Wenn er sich aber auch so nicht bessert, oder wenn er gar, was ferne sei, stolz und überheblich sein Verhalten verteidigen will, dann handle der Abt wie ein weiser Arzt. Er wende zuerst lindernde Umschläge und Salben der Ermahnung an, dann die Arzneien der Heiligen Schrift und schließlich wie ein Brenneisen Ausschließung und Rutenschläge. Wenn er dann sieht, dass seine Mühe keinen Erfolg hat, greife er zu dem, was noch stärker wirkt. Er und alle Brüder beten für den kranken Bruder, damit der Herr, der alles vermag, ihm die Heilung schenkt. Wenn er sich aber auch so nicht heilen lässt, dann erst setze der Abt das Messer zum Abschneiden an. Es gelte, was der Apostel sagt: Schafft den Übeltäter weg aus eurer Mitte. Und an einer anderen Stelle, wenn der Ungläubige gehen will, soll er gehen. Ein räudiges Schaf soll nicht die ganze Herde anstecken. In diesen zwei Kapiteln sehen wir also verschiedene Maßnahmen, verschiedene Vorschläge und auch abgestufte Maßnahmen, wie man vorgehen soll. Ich denke, es entspricht auch in einigen Fällen der Heiligen Schrift. Benedikt zitiert ja auch aus der Heiligen Schrift, um seine Maßnahmen auch zu belegen, zu begründen. Ein erster Schritt also bei einem Fehlverhalten kann die private Ermahnung sein. Ein Vier-Augen-Gespräch, dass man dem Bruder zuredet und ihn fragt, warum hältst du dich nicht an die Regel? Kannst du dich nicht ein wenig da bessern? Wenn das nicht wirkt, dann würde Benedikt die öffentliche Ermahnung vorschlagen. Das ist natürlich dann noch einmal ein bisschen erschütternder, wenn man öffentlich auch kritisiert wird, öffentlich vor anderen, ja, eine Kritik hören muss, vielleicht hat es eine Wirkung. Dann schlägt Benedikt einen vorübergehenden Ausschluss aus der Gemeinschaft vor, für die, die es verstehen. Heute in der Zeit des Individualismus kann es natürlich interpretiert werden, ja, umso schöner, jetzt habe ich noch mehr Zeit für mich, jetzt kann ich machen, was ich will. Früher konnte man ohne eine Gemeinschaft nicht überleben. Auch wir können heute nicht ohne die Gesellschaft überleben, aber oft sind wir es uns nicht bewusst. Darum kann diese Strafe vielleicht nicht von allen verstanden werden, dass der Ausschluss aus der Gemeinschaft etwas Schlimmes ist, dass man, wenn man nicht mehr dazugehören kann, nicht mehr im Gespräch sein kann, in der Kommunikation sein kann mit den Mitbrüdern, dass das auch verletzend, verbessernd wirken kann. Dann, was wir in der heutigen Pädagogik kaum mehr anwenden werden und auch nicht anwenden dürfen, Rutenschläge, besonders bei Minderjährigen. Also man hat keine Gewalt mehr eigentlich in der heutigen Pädagogik und Erziehung. Soll wirklich auch durch Gespräche, durch den Sinn aufzeigen, die Leute überzeugen können, sich an die Regeln zu halten. Und dann, was etwas ganz Wunderschönes ist, das große Vertrauen des heiligen Benedikt in das Gebet. Er sagt, also wenn alle diese Maßnahmen nichts nützen, Ausschluss, Rutenschläge, gute Worte, Ermahnungen, öffentliche Zurechtweisungen, wenn all das nichts nützt, kann man noch auf das Gebet vertrauen. Der Abt und die Brüder sollen für den Mitbruder, der sich nicht an die Regeln hält, beten. Und vielleicht gelingt es, dass der Herr sein Herz verändern kann, dass eine Umkehr stattfindet durch die Kraft des Gebetes. Also das ist etwas ganz Wunderbares, das Vertrauen des heiligen Benedikt in die Kraft des Gebetes. Und dann, wenn auch da keine Verbesserung eintreten sollte, dann der Ausschluss aus der Gemeinschaft. Und nicht nur vorübergehend, sondern ein definitiver Ausschluss, weil es kann auch einer Gemeinschaft wirklich schaden, es kann sie belasten, wenn jemand einfach ein Querschläger ist und sich einfach nicht an die Regeln halten will, dann sagt er und zitiert dabei Paulus, wenn der Ungläubige gehen will, soll er gehen, ein räudiges Schaf soll nicht die ganze Herde anstecken, schafft den Übeltäter weg aus der Mitte. Es ist auch eine Art gewisse Härte, aber auch zum Schutz der Gemeinschaft. Etwas anderes, was denke ich auch eine wichtige und wertvolle Beobachtung ist, ist dieses Bild des Arztes, der Abt, der mit einem Mitbruder umgeht, wie der Arzt mit einem Kranken. Das Fehlverhalten wird also nicht verteufelt, sondern wird auch mit einer Krankheit verglichen. Und wenn jemand leidet, wenn er krank ist, bewirkt das ja in uns auch normalerweise Mitleid mit dem Kranken. Und der Abt hat also auch hier verschiedene Möglichkeiten, die Krankheit des Bruders, seinen Starrsinn, seinen Egoismus, seine Uneinsichtigkeit zu heilen. Zuerst mit lindernden Umschlägen und Salben, also mit sehr sanften Mitteln. Dann auch mit Medikamenten, mit Arzneien, mit Zitaten aus der Heiligen Schrift. Aber dann auch mit heftigeren Mitteln, nämlich mit einem Brenneisen, sagt er da, oder auch mit einem Messer, um etwas abzuschneiden, das vielleicht abgeschnitten werden muss. Also dieses Bild des Arztes, der Abt, der den Mitbruder heilen will, wieder auf den richtigen Weg bringen will. Und dazu gibt es verschiedene Medikamente. So viel einmal zu den Strategien für die Klosterleitung beim Umgang mit Schuld, bei Regelverstößen. Zweiter Teil, wie gehen wir Mönche, aber auch gilt es für alle, wie gehen wir mit eigener Schuld, mit eigenen Fehlern um? Und dazu hilft uns vor allem das vierte Kapitel der Benediktsregel, eines der größten und wertvollsten, denke ich, voll von Bibelzitaten, eine wunderbare Zusammenstellung auch von guten Werken, die man gemäß der Heiligen Schrift vollbringen kann. Mit was für Instrumenten das Gute getan wird. Ein erster Punkt ist die Selbstreflexion. Dazu zwei kurze Sätze. Jederzeit das eigene Tun und Lassen überwachen. Täglich im Gebet Gott die eigenen Sünden bekennen. Von diesen Sünden sich in Zukunft bessern. Also ich denke, diese Selbstreflexion sollte eine Übung sein, eine Gewohnheit, eine tägliche Übung, vielleicht am Abend vor dem Einschlafen. Was ist mir heute besonders gut gelungen? Wofür möchte ich Gott danken? Aber auch nicht blind sein für die eigenen Fehler, für die eigenen Schwächen, für die eigenen Fehltritte und das auch vor Gott bekennen, ehrlich zu sein zu sich selber, ehrlich sein auch gegenüber Gott und den Mitmenschen. Nur wer sich seiner eigenen Fehler bewusst wird, kann auch an sich arbeiten, kann sich verbessern. Selbstreflexion, also ein erster wichtiger Punkt für den Umgang mit Schuld, für die Arbeit an sich selber. Zweiter Punkt, Aussprache. Schlechte Gedanken, die sich in unser Herz einschleichen, sofort an Christus zerschmettern und dem geistlichen Vater eröffnen. Hier benutzt Benedikt ein Bild aus dem Psalmen, die Gedanken an einem Felsen zerschmettern, der Christus ist, also immer wieder auch negative Gedanken zu Christus bringen, sie relativieren in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit, auch immer im Bewusstsein, dass er uns unendlich liebt, dass er für uns gestorben ist und dass das Böse nicht sich ausbreiten lassen, nicht in die Spirale des Bösen, der schlechten Gedanken eintreten, sondern immer wieder diesen Teufelskreis durchbrechen, im Bewusstsein, dass Christus uns gern hat, dass Christus das Böse besiegt hat und uns auch die Kraft gibt für den Kampf mit den bösen Gedanken. Und das Aussprechen dieser Gedanken kann eine befreiende Wirkung haben. Im vertraulichen Gespräch über Sorgen, Probleme, Dinge, die einen belasten, die eigene Schuld über Fehler und Schwächen, wenn man das aussprechen kann, wenn man Licht in das Dunkle des Herzens einlassen kann durch die Aussprache, wenn man sich öffnen darf, einem Mitmenschen, hat das immer eine befreiende, eine heilende Wirkung. Und auch das ist ein Mittel im Umgang mit der eigenen Schuld. Dritter Punkt, Versöhnungsbereitschaft. Eine Haltung, die für den heiligen Benedikt wichtig ist. Aus der Liebe zu Christus für die Feinde beten. Hat man sich mit jemandem entzweit, vor Sonnenuntergang wieder Frieden schließen. Konflikte nicht aufschieben, nicht in den nächsten Tag oder in den übernächsten Tag mitschleppen, sondern vor Sonnenuntergang das noch in Ordnung bringen, so rasch wie möglich etwas wieder in Ordnung bringen, damit man auch in der Nacht dann ruhig schlafen kann, dass man das nicht in den Schlaf mitnimmt, in den Traum und dann eben verschleppt und es ins Unterbewusste geht. Und es auch die Beziehung weiterhin belastet. Vor Sonnenuntergang wieder Frieden schließen. Konflikte kommen vor, Spannungen kommen vor, wo Menschen zusammenleben, aber es braucht die Haltung der Versöhnungsbereitschaft. Und die kann auch gefördert werden, die kann auch vorbereitet werden durch eine Haltung der Liebe und des Gebetes, wie es im ersten Satz hieß, aus Liebe zu Christus, für die Feinde beten, für die Menschen, die mir besonders auch Schwierigkeiten bereiten. Ein letzter und vierter Punkt, Ehrlichkeit. Nicht unaufrichtig Frieden schließen, nicht Falschheit im Herzen tragen, die Wahrheit mit Herz und Mund bekennen. Auch diese drei Sätze, drei kurzen Zitate aus dem vierten Kapitel der Benediktsregel, mit welchen Instrumente das Gute getan wird, sind eine wichtige Grundhaltung, die Unaufrichtigkeit, Falschheit, Unwahrhaftigkeit ablehnt. Wir müssen uns bemühen, transparent zu sein, ehrlich zu sein, keine Falschheit im Herzen zu tragen, nicht hinten herumreden, ehrlich, offen, direkt die Sache ansprechen, auch Schwieriges anzusprechen wagen. Das kann helfen auch im Umgang mit eigenen Fehlern und Schwächen, im Umgang mit der eigenen Schuld. Dann noch zum Schluss einen Abschnitt aus dem Kapitel 46, die Bußen für Verfehlungen, aber es geht mir eigentlich nicht so sehr um die Bußen, sondern um eine andere wichtige Haltung. Wenn jemand bei irgendeiner Arbeit in der Küche, im Vorratsraum, bei einem Dienst, in der Bäckerei, im Garten, bei der Ausübung eines Handwerks oder sonst irgendwo einen Fehler macht oder etwas zerbricht oder verliert oder irgendwo etwas anderes verschuldet und nicht unverzüglich kommt, um von sich aus vor Abt und Gemeinschaft Buße zu tun und seinen Fehler zu bekennen, sondern wenn sein Fehler durch einen anderen bekannt wird, dann treffe ihn eine schwere Strafe. Handelt es sich aber um eine in der Seele verborgene Sünde, eröffne er sie nur dem Abt oder einem der geistlichen Väter, der es versteht, eigene und fremde Wunden zu heilen, ohne sie aufzudecken und bekannt zu machen. Also ein wichtiger Punkt scheint mir die aktive Selbstanzeige, statt nur passiv abzuwarten. Wenn ein Fehler passiert, wenn irgendetwas kaputt geht beim Arbeiten, nicht denken, ja, vielleicht findet es niemand heraus, vielleicht entdeckt es niemand. Irgendwann wird es rauskommen und dann ist es umso peinlicher und umso unangenehmer, wenn man dann angesprochen wird auf das, was passiert ist. Sondern wenn etwas passiert, nicht zögern, sondern sofort das anzeigen, Fehler können passieren, dazu stehen und es aktiv anzeigen und sagen, es tut mir leid, es ist jetzt halt so passiert. Ich werde das sicher in Zukunft nicht mehr so machen, versuche das zu vermeiden. Aber wenn man das verbergen will, verdeckt halten will, hofft, dass es nicht herauskommt, dann ist das immer negativ und irgendwann wird es sowieso herauskommen. Vielleicht kommen dann noch andere zu Schaden. Ungerechterweise. Und dann eine andere wichtige Unterscheidung scheint mir auch, dass es Angelegenheiten, die die Gemeinschaft betreffen und die wichtig sind, dass es auch die anderen wissen. Und es gibt auch Angelegenheiten, die persönlich sind, die eine in der Seele verborgene Sünde sind, wie Benedikt es nennt. Und hier ist auch diese Unterscheidungsgabe der geistlichen Väter oder des Abtes wichtig, dass man dann das nicht herumposaunt, vielleicht auch wenn etwas peinlich ist dem betreffenden Bruder, sondern nicht alle müssen alles wissen. Es hilft dann manchmal auch nicht weiter, wenn die ganze Gemeinschaft etwas Persönliches von einem Mitbruder weiß. Also persönliche Angelegenheiten eher ins vertrauliche Gespräch, ins Vier-Augen-Gespräch bringen und dort in dieser seelsorgerlichen Schweigepflicht oder beziehungsweise parallel zum Beichtgeheimnis das in diesem geschützten Rahmen belassen. So, das waren einige Punkte, die uns helfen können, die der heilige Benedikt vor 1500 Jahren aufgeschrieben hat. Natürlich auch er ist inspiriert von der Basis unseres Glaubens, von der Heiligen Schrift. Aus diesen Texten zitiert er viel und versucht sie auch fruchtbar zu machen für ein geistliches Leben in der Klostergemeinschaft. Ich denke, es kann uns auch in der heutigen Zeit einige Gedankenanstöße geben und die vielleicht wertvoll sind, auch nicht nur im Kloster, sondern auch in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. So danke ich Ihnen fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Auf Wiederhören. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache des heiligen Benedikt und unserer lieben Frau von Einsiedeln segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Radio Gloria dankt Pater Mauritius für seine Gedanken, seinen priesterlichen Segen und wünscht ihm und der ganzen Gemeinschaft Gottes besonderen Segen und Schutz. Deo gratias. Pater Mauritius Honecker aus dem Kloster Einsiedeln betrachtete mit uns die Benediktsregel, im Speziellen die Punkte der Regelverstöße und wie gehen wir mit unserer eigenen Schuld und Fehlern um. Der Titel der Sendung lautete Strategien für den Umgang mit Schuld in der Regel des heiligen Benedikts. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Pfiat Sie Gott, Ihre Andrea Marti.